Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Ein Stück Arbeit Garten Podcasts. Heute stellen wir 33 Fragen an die liebe Sonja, die Leo von Ich Seh Grün. Und wir sprechen darüber, was ihre allerliebste Lieblingspflanze ist, was die aktuellen Gartentrends so sagen und wie sie die so findet. Und ihr lernt, was man eigentlich machen sollte, wenn man gar keine Zeit zu gärtnern hat, aber einen wunderschönen Garten haben will. Hallo, wie schön, dass du da bist.
Hallöchen.
Hi.
Wir starten direkt mal los.
Wir starten direkt los. Erzähl mal in 60 Sekunden, wer Sonja die Leo ist, was sie macht und was die Menschen so bei ihr finden. Zeit läuft ab jetzt.
Oh mein Gott, also ich habe Haus, Garten, zwei Kinder, Mann, Job und eben ja Garten. Und mein Ziel ist es, Leuten das Gärtnern nahezubringen, und zwar das Tiergärtnern. Also mehr so das Anlegen eines Gartens, dass das eigentlich ganz einfach ist, dass das nicht so viel Arbeit macht, wie man immer denkt, und dass es eben sehr viel Freude bereiten kann und man eben nach einem arbeitsreichen Tag in den Garten einfließen kann und sich ein bisschen entspannen kann. Ich finde es schon, ich glaube, viele haben Angst, einen Garten anzulegen. Die haben einfach mal so eine große Hürde und denken, das ist dann ein immenser Batzen. Und ich zeige halt auf meinem Blog und auf Instagram, dass das eigentlich schrittchenweise einfach umzusetzen ist. Ja, und das ist so mein Ziel und ich hoffe, das wird gut angenommen. Ist noch Zeit?
Perfekt. Super. Ja. Und wie würdest du deine Art zu gärtnern beschreiben?
Also ich bin, glaube ich, eine ziemlich entspannte Gärtnerin. Ich bin keine Perfektionistin. Bei mir dürfen Fehler passieren. Daraus lerne ich viel. Daraus habe ich auch immens viel gelernt in den letzten Jahren. Und ich bin auch nicht so die ordentlichste Gärtnerin. Also bei mir ist ein bisschen Chaos im Garten. Da ist nichts gerade geschnitten oder so. Und das darf dann auch. Ich habe auch noch zwei Kinder, die durch den Garten flitzen. Also da irgendwie in Form geschnitten und in Reihe gesetzt. Das geht einfach bei mir nicht.
Ja, kann ich unterschreiben.
Kennt ihr, ne?
Kenn ich zugute, auf jeden Fall.
Ja.
Und wie bist du zum Bloggen gekommen? Und zum Gärtnern? Also andere Reihenfolge wahrscheinlich.
Ja, wir haben 2011 das Haus hier gekauft mit einem super geil angelegten Garten. Mhm. Den habe ich aber dann ziemlich umgestalten müssen, weil vieles einfach nicht mehr zeitgemäß war. Mhm. Und habe ich ziemlich schnell auch das, was da war, klein gekriegt. Also ich habe null Ahnung von Gärtnern gehabt, als wir das Haus gekauft haben. Ich hatte vorhin einen Balkon, ja. Und dann kamen die Kinder dazu und wir haben Platz gebraucht und wir haben das dann, wie gesagt, alles umgestaltet und alles neu angelegt. Und dann habe ich Stück für Stück angefangen, mich da einzulesen. Mhm. Und der Blog kam dann, weil ich gemerkt habe, dass das alles ganz schlimm aussah. Und ich Blogger-Erfahrung habe, schon vorher viel gebloggt habe und habe gedacht, okay, du musst ja dann immer was Schönes präsentieren. Es muss immer gut aussehen auf den Bildern. Und das war so meine Auflage an mich, der Blog und der Instagram-Account im Garten tatsächlich was zu schaffen, damit es halt immer ganz gut und präsentabel aussieht.
Aha. Da baut man sich aber ganz schön Druck auf.
Ja, ja.
Ja, totaler Druck, das war echt krass. Also, aber gut, man kann ja auch dann ein paar Ecken bei den Fotos sehen. Ja. Mittlerweile zeige ich ja die Ecken auch, weil die gibt's halt überall. Die
ja, eben, hat ja jeder eigentlich, ne?
Mhm. Aber es ist tatsächlich so am Anfang gewesen, dass das so eine Auflage für mich war, aufzuräumen vor allem.
Solltest du auch mal machen?
Auf was? Kenne ich nicht. Und was bedeutet dein Garten für dich?
Für mich ist das echt so ein Austoben und Ruhepol. Wenn es hier mal zu stressig im Haus wird mit den Kids und mit Mann und allem, dann flüchte ich in den Garten. Und ich brauche auch manchmal so meine Tage, wo ich wirklich einen ganzen Tag da im Dreck rumbuddel. Und da, also ich fahre dann echt runter. Mhm. Ich habe einen sehr stressigen Alltag und bin eigentlich auch jemand, der immer viel auf Achse ist und viel macht. Und dann ist das echt so Ruhepol für mich zum Runterkommen.
Also ist Garten dein Yoga?
Ja.
Da gab es doch so einen Spruch, ich kriege den jetzt leider nicht zusammen.
Ja, doch.
Ja. Garten-Yoga, ja, die verschiedenen Stellungen im Garten.
Und sind dir deine 400 Quadratmeter genug?
Nee. Der könnte fünfmal so groß sein und ich würde den Platz immer noch füllen und ich habe auch 1000 Ideen im Kopf und also es ist viel zu klein, natürlich, ja. Aber was willst du machen? Also hier in Mainz einen großen Garten, das ist ein Unding, das kann man nicht bezahlen.
Das glaube ich.
Aber ich denke das auch immer, wir haben ja so 800 circa und ehrlich gesagt denke ich immer, irgendwie brauchen wir doch mehr Platz. Es ist einfach...
Es ist so. Man hat eigentlich nie genug Platz. Ich hätte auch viel mehr Platz lieber für Gemüse. Ich habe ja nur ein Hochbeet, ja. Und das sind so viele Sachen, die ich gerne umsetzen würde, die einfach aus Platzgründen nicht gehen. Ja.
Das kennen wir.
Kennen wir.
Ja. Obwohl wir so einen doppelt so großen Garten haben, ne?
Ja.
Und wenn du mal zurückdenkst an deine Anfänge, was hättest du gern von Anfang an anders gemacht?
Ich hätte die Terrasse gerne kleiner gemacht. Mhm. Die ist sehr groß geworden. Das ist ja so eine Steinterrasse. Also die hätte ich wahrscheinlich kleiner gemacht. Es ist schwer. Das Problem ist einfach, wenn man zwei Kinder hat, muss man halt eben auch gleichzeitig einen kleinen Spielplatz im Garten umsetzen. Die sind jetzt langsam, wachsen die da raus, aber als wir den Garten angelegt haben, das war 2013, haben wir den umgestaltet. Wir haben den halt komplett auf Kinder ausgelegt zu dem Zeitpunkt. Da musste viel Rasen her, damit die Fußball spielen können und so, ne? Und ich baue das jetzt quasi Stück für Stück wieder zurück oder halt in einen anderen Modus rein. Deshalb, also eigentlich habe ich keine Fehler im Garten gemacht, außer die Terrasse, die würde ich, glaube ich, echt kleiner machen mittlerweile.
Habt ihr den Garten am Anfang selber geplant oder war der so fertig, als ihr eingezogen seid?
Der war ja fertig.
Also als wir das Haus gekauft haben, war der angelegt. Aber das Problem ist einfach, also wir haben so ein Eckgrundstück, Straßen drumherum und das Ende von unserem Grundstück war ein Wall. Der war 6 Meter tief, ja. Also da, wo jetzt hinten diese Gabionenmauer bei mir sitzt, davor waren 6 Meter Wall mit 5 Meter hohem Feuerdorn bepflanzt und diversen Wildwuchs. Und diesen Wall haben wir abtragen lassen auf 70 Quadratmeter, die wir dann an Garten dazu gekriegt haben. Der Rest von dem Wall, da steht jetzt mein Gartenhaus noch drauf. Also dieses Stück, wo das Gartenhaus drauf steht, das hat sich durchgezogen bis zum Nachbargrundstück.
Aha, okay.
Und da sitzen jetzt die Gabionen als Sichtschutz, weil dahinter eben eine Straße ist.
Verstehe.
Und die bepflanze ich jetzt, also es sind ja auch bepflanzt bei mir und vorgepflanzt Sachen, damit man das alles nicht so sieht, diese Eingrenzung, aber das war halt leider nötig in dem Fall.
Spannend. Wenn man ja eigentlich denkt, ne, man guckt so nach einem Haus und denkt dann so, ah super, alles fertig und dann ist es doch irgendwie gar nicht.
Nee. Also ich habe immens viel hier im Garten gemacht. Also das ist auch alles noch immer noch im Umbruch.
Und was ist denn deine Lieblingspflanze?
Das werde ich ganz oft gefragt und ich finde es ganz schwer. Ich mag Astern total gerne.
Das sieht man. Ich wollte nämlich gerade sagen, Astern vielleicht.
Ich bin totaler Astern-Fan, ja. Also wirklich, weil die bei mir einfach gut wachsen und unkompliziert sind und bienenfreundlich sind. Und ich glaube, Astern kann man so sagen, ja.
Und was kommt dir auf gar keinen Fall mehr unter die Finger?
Rhododendron. Habe ich früher ja ausgemacht. Ist aber auch so, also ich mag Rhododendron. Ich finde die total schön, so alte. Ich finde es ein irre Gewächse, ja. Aber bei uns, bei unserem Klima wachsen die einfach bei uns nicht mehr. Mir sind die leider kaputt gegangen. Die waren jetzt auch 40 Jahre alt. Also wirklich richtig schöne Gewächse. Aber ich habe da auch wirklich so viel Geld und Arbeit reingesteckt, aber das war einfach nicht mehr zu retten. Das musste dann raus. Ja.
Ja, wir haben auch noch so welche, weil wir sind ja im Kleingarten, da übernimmt man ja gerne von Vorpächtern solche Pflanzen.
Genau.
Und da haben wir jetzt auch welche nochmal rausgemacht. Und die werden wir jetzt aber an unseren Hausgarten setzen, weil hier ist es tatsächlich sehr schattig. Und ich glaube, hier fühlen die sich ganz wohl.
Vielleicht etwas wohler, ja.
Ja, weil bei uns im Garten ist eigentlich knalle Sonne. Das passt da überhaupt gar nicht hin.
Ja.
Ja, und... Ja, und wir waren schon in Japan, ne? Da sind halt Rhododendron halt
ich auch.
So mega toll. Das sieht einfach so schön aus.
Ich bin ja auch ein ganz großer Japan-Fan, total. Also wirklich Hardcore-Japan-Fan. Mhm. Und deshalb, also ich habe ja auch ganz viele japanische Ahorne. Ich war 2008 im Herbst da und das hat mich gecatcht einfach. Und
Ja.
Da hängt das Herz.
Ja, so ist es. Aber wenn man die einmal so in echt sieht, denkt man auch so, ach, so sollen die aussehen.
Alles klar.
So, ne, ganz an diesen Hängen und so. Und dann denke ich so, das ist ja ganz schön pupsig bei uns im Garten irgendwie.
Ja.
Aber mal gucken, vielleicht wird hier
in auch... In den USA gibt es auch riesige Rhododendron-Wälder, also ganz, ganz toll.
Richtig schön.
Hier ist es einfach klimatisch echt problematisch, finde ich.
Dann gehen wir mal weiter zu deinem schönen Buch, Keine Zeit zu Gärtnern. Du bist ja seit diesem Jahr, im Februar ist es rausgekommen, richtig?
Genau.
Ja, genau. Du bist seit diesem Jahr auch Gartenbuchautorin. Sag doch mal, wie sich das so anfühlt.
Es ist total schräg. Ich finde das total, also ich mache ja nicht so gern so viel Rummel um meine Person und ich finde das dann irgendwie auch, also ich habe so viele Anfragen dann auch gekriegt und hatte ja dann auch einen Schaubeitrag dazu und so, aber ich finde das immer noch ganz, ganz komisch und auch wenn ich auf mein Buch angesprochen werde, ich bin irre stolz drauf, weil da immens viel Arbeit drin steckt und total viel Herzblut auch, ja. Aber es ist immer noch ein ganz komisches Gefühl, dass da auf einmal ein Buch in der Buchhandlung im Regal steht mit meinem Namen drauf. Also es ist, ich bringe das immer noch nicht so ganz mit mir in Verbindung.
Das ist lustig. Geht uns ähnlich, weil ich bin auch manchmal, kneif mich dann auch manchmal, wenn es so steht oder mich Leute drauf ansprechen, denke ich mal, ach ja, ja, habe ich geschrieben. Denke mal so, ah ja, genau, das bin ich da. Sind wir, unser Garten.
Das ist
also ist schon lustig, also wirklich lustig. Und du bist natürlich auch, also das ist natürlich der Kracher, du bist hast einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Das ist mega. Wie kommt das und wie erfährt man davon?
Also ich habe immens viel über Instagram das Buch natürlich beworben und habe mich gekümmert, um Presse gekümmert selbst und eben um TV-Beitrag und Radio. Also ich habe mich wirklich da richtig reingekniet in das Marketing für das Buch und habe da also voll Power, was mich auch ziemlich ausgelaugt hat, im Frühjahr reingesteckt. Habe im März dann den Deutschen Gartenbuchpreis bekommen als bester Einsteigerratgeber von der Leserjury von Mein Schöner Garten.
So cool.
Und das hat dann einen immensen Schub gegeben. Also danach ist das Buch dann in die Bestsellerliste reingewandert und das war auch nochmal, also erfahren habe ich, habe natürlich geguckt.
Ja, ja. Aber da kommt jetzt kein Anruf und jemand sagt, hallo, du bist auf der Liste.
Ich habe geguckt, und war dann aber auch völlig aus den Socken, als das passiert ist.
Ja.
Und bis zu dem Zeitpunkt, als es in die Bestsellerliste reingewandert ist, war die erste Auflage ausverkauft und es war ein Monat lang in keinem Online-Shop zu kriegen.
Das ist einfach so krass, ey. Also, passiert ja in letzter Zeit öfter mal, hört man mal.
Ja, wir sind gerade wieder soweit.
Genau, ah ja, mega. Ja, und dann ist es ja immer so ein Thema gerade mit Papier und Lieferung und dann gab es ja eine Zeit lang irgendwie so ein, ich sag mal, so ein Rückstau von den ganzen Auflagen. Deswegen ist das natürlich auch dann extra dies. Aber ist doch, also es ist doch ein gutes Zeichen, dass sich das so schön verkauft. Das ist doch wunderbar.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch total froh drüber und ich habe auch so nettes Feedback gekriegt und von Leuten, die das Buch mit auf Hochzeitsreise genommen haben.
Wow, was?
Was war das?
Ja,
okay.
Ganz witzig. Also ich habe so lustige Nachrichten teilweise. Bin auf Hochzeitsreise, hab dein Buch dabei, hab's jetzt auch mit im Bett.
Wow. Okay.
Sie sind wohl mit ihrem Garten verheiratet.
Ich glaube auch.
Eigentlich.
Genau, ja.
Ach, krass. Was war denn so, du hast eben schon gesagt, da ist ganz viel Herzblut drin, ganz viel Arbeit drin. Was war so deine vielleicht größte Angst oder Befürchtung beim Schreiben des Buchs? Hattest du da so einen Punkt, wo du dachtest, oh, so eine Krise?
Also eine Schreibkrise hatte ich überhaupt nicht. Ich hatte nämlich letztendlich, also das hätte doppelt so dick sein können. Ich musste ganz viel rausstreichen aus dem Buch. Die Krise hatte ich nur irgendwie, weil das alles so kurz auf knapp gestrickt war zum Schluss und dadurch halt eben immens viel Stress kam. Mhm. Und problematisch fand ich auch die Pflanzpläne, weil ich eigentlich gar nicht so der Fan von Pflanzplänen bin. Mhm. Ich pflanze selbst nicht wirklich nach Plan, aber ich weiß, dass viele das Bedürfnis haben. Und deshalb sind da auch 12 Pflanzpläne drin und das war immens schwer für mich, diese Pflanzpläne zu zeichnen, ja. Aber im Grunde genommen, also schreibe ich auch in meinem Buch, soll eine Inspiration sein und die lassen sich eh nicht eins zu eins nachpflanzen.
Ja, das stimmt. Das hängt ja auch immer mit, ne, mit dem Boden zusammen oder mit dem Standort, also von daher.
Genau. Und nicht jedes Beet ist halt irgendwie standardmäßig in einer gewissen Größe vorhanden.
Sehr schlimm.
Außer, außer Hochbeete vielleicht.
Genau, bei uns beim Gemüsethema auf jeden Fall.
Ein Hochbeet ist das einfacher.
Genau, absolut, das ist einfacher. Aber selbst da denke ich immer, also wir machen ja auch Pflanzpläne für diese Hochbeete. Und da denke ich immer, naja, also ich weiß ja gar nicht genau, da kann ich auf, ne, man weiß ja ungefähr, wann ist ein Erbse reif oder so. Ja. Aber ob es dann wirklich so ist, weil dieses Jahr war zum Beispiel alles ganz anders. Als sonst durch den ganzen Regen und die Trockenheit im Frühjahr. Und ich denke, das ist jedes Jahr ja anders. Ne? Also man kann dann nur immer sagen, alle Angaben ohne Gewähr.
Ja, das stimmt, absolut.
Steht auch ein Kommentar in dem Buch dieses aus der Schweiz, dieses Spießbürger. Da steht auch sowas drin, also von wegen zu diesen ganzen Angaben, dass es ja immer sehr abhängig ist von der Vegetationszone, der Höhe, klimatische Zone, etc. etc. Also steht dann immer irgendwie so ein extra Kommentar, dass alles eben entsprechend zu beachten ist, also das zu beachten ist. Wie, eben, wie du sagst, wir merken das ja auch. Gerade Tomaten, wir haben jetzt endlich rote Tomaten.
Also ich finde es auch schwer, immer alles über einen Kamm zu scheren. Also das ist immer, deshalb, ich schreibe bei meinen Beiträgen auf Instagram auch immer dazu. Ich glaube, im Buch habe ich es auch ein paar Mal erwähnt, dass wir hier in einer sehr klimatisch bevorzugten Zone wohnen, im Weinbauklima. Bei uns ist es wesentlich wärmer. Und wir haben dafür aber halt auch so gut wie keinen Niederschlag hier im Sommer. Also das spielt ja alles da mit dazu.
Genau. Ja. Was ist denn dein absolut oberwichtigster, ultimativer Tipp für Menschen, die keine Zeit zum Gärtnern haben?
Ja, die sollen sich mal keinen Stress machen. Also das ist ja, also der Garten, der soll ja kein, eben, der soll ja keinen Stress machen. Der soll ja eigentlich zum Runterfahren dienen. Und ein Tipp ist es einfach, also viele denken ja, dass sie irgendwie jede verblühte Blüte schon wegschneiden müssen und irgendwie alles gerade halten müssen. Die sollen halt einfach mal 5 gerade sein lassen und es stehen lassen. Also ich mache einen Rückschnitt einmal im Frühjahr, der Rest bleibt stehen. Und das sieht auch schön aus, wenn man das richtig anlegt. Ja. Und das ist so eine Geschichte. Und dann denken ja viele, dass der Rasen irgendwie so wenig arbeitsintensiv ist. Aber wenn man drüber nachdenkt, dass man den mindestens einmal die Woche mähen muss, eher mehr, düngen, wässern im Sommer, was ich nicht mache, ja. Das ist auch so eine Geschichte. Also oft ist so ein Staudenbeet halt wesentlich weniger Arbeit als eine riesen Rasenfläche.
Ja, das sage ich auch immer Leuten. Und das glauben die aber gar nicht. Und ich denke so, ja, aber wenn man wirklich einen Rasen will, der schön ist und immer gut aussieht, der ist echt viel Arbeit. Möchtest du denn noch mehr Bücher schreiben oder ist da sogar schon ein Buchprojekt am Start?
Ich würde gerne, total gerne, guck momentan noch wegen einem Verlag und habe auch schon Ideen im Hinterkopf. Aber ganz konkret jetzt noch nicht. Das war einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, also das Frühjahr hat mich ziemlich auch gesundheitlich umgehauen, weil die Arbeit halt dann doch also ziemlich an mir hängen geblieben ist, was Marketing anging. Und ich da halt auch, also immer, also ich schreibe sowas halt nicht halbherzig. Ich kann da nicht sagen, ah ja, das läuft schon irgendwie, ja. Ich bin halt da Vollblut dabei und kämpfe dann auch für mein Buch. Und es hat halt ziemlich viel Kraft gebraucht im Frühjahr, finde ich. Also ja, war dann irgendwann echt durch einfach. Und deshalb habe ich mir jetzt mal so eine Pause gegönnt und strecke gerade so ein bisschen die Fühler aus.
Ja, bin gespannt, was kommt. Und wenn jetzt hier ein Verlag zuhört, bitte schnell mal Sonja schreiben. Ja. Es geht jetzt weiter mit einer Runde Gartentipps.
Ja.
Was ist denn neben dem 5 gerade sein lassen dein ultimativer Gartentipp?
Der ultimative Gartentipp, ey, das ist echt immer schwer zu beantworten. Ich würde sagen, achtet drauf, was ihr nebeneinander pflanzt. Guckt, dass da Pflanzen nebeneinander stehen, die die gleichen Ansprüche zum Beispiel an Wasserverbrauch haben und an den Standort. Also es bringt halt eben nichts, einen Wasserschlucker neben jemand zu setzen, der halt kein Wasser braucht. Oder jemand, der einen super nährstoffreichen Boden, eventuell sogar einen sauren Boden braucht, mit einer Pflanze zusammenzusetzen, die einen kalkhaltigen Boden braucht. Also von vornherein bei den Pflanzungen einfach darauf achten, dass die Pflanzen auch zusammenpassen von ihren Ansprüchen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Und danach läuft es dann halt einfach auch. Ne?
Ja, das glaube ich auch. Wenn wir zum Garten radeln, beziehungsweise zurück, da gibt es so einen Garten, da ist so ein Mäuerchen bepflanzt. Und da sitzen Hostas neben Lavendel. Und ich frage mich immer, also jedes Mal wieder denke ich so, was haben sie sich dabei gedacht? Das sieht auch gar nicht gut aus, finde ich, weil und die Blätter ist irgendwie ganz unterschiedlich. Und man denkt so, hey, das passt doch allein schon optisch nicht. Und natürlich auch von den Ansprüchen gar nicht. Ich frage mich jedes Mal, wie das geht. Also irgendwer leidet nicht, da, also. Aber ich weiß nicht wer. Aber es ist auf jeden Fall, es ist sehr gut, was du sagst.
Also es gibt durchaus Hostas tatsächlich, um da jetzt nochmal reinzukriechen, die gut mit Sonne auskommen, aber das sind ein, zwei Sorten, das war es dann auch schon. Und es gibt Hostas, also was man nicht weiß, ist, dass Hostas gar nicht so viel Wasser brauchen. Wenn die gut eingewachsen sind, kommen die gut mit Trockenheit zurecht. Deshalb kann das funktionieren, aber es passt halt einfach auch.
Nee, irgendwie,
also ein Hostas ist halt so.
Nee, speziell auf jeden Fall, würde ich sagen.
Sehr speziell, ja. Ja.
Uns folgen ja auch einige Gartenneulinge. Was würdest du empfehlen, also wenn man einen Garten neu anlegt, was soll man als erstes machen und wie soll man da vorgehen am besten?
Ja, das ist eigentlich genau das, was ich in meinem Buch beschreibe, weil sich das ja eben an Neulinge richtet. Man muss halt erstmal gucken, was da ist. Also am besten einmal den Garten, so wie er da ist, einen Tag lang beobachten. Ich gebe da den Tipp, morgens, mittags und abends mal ein Foto zu machen, zu gucken, wo die Sonne steht. Bisschen gucken, wie der Boden ist. Lehmboden erkennt man ganz gut, wenn er so hart wird, wenn er trocken ist, ne? Und einen sandigen Boden, wenn er halt sehr durchlässig ist und weich bleibt. Also das einmal gucken, was da ist, so eine Bestandsaufnahme machen und dann anhand dessen gucken, wo kann ich welche Beete anlegen.
Gibt es so ein absolutes No-Go, wo du sagst, das bitte gar nicht machen?
Ganz heikles Thema. Da hatte ich gerade gestern so ein Live mit der Leonie zusammen bei mir auf Instagram. Das sind Monokulturen und ich sage jetzt wirklich explizit Monokulturen, weil das sind diese Hortensienanlagen mit Annabelle oder anderen Rispenhortensien. Die man mittlerweile wirklich oft sieht, dass da meterlang eine Hortensiensorte angepflanzt wird und sonst nichts, weil das gerade irgendwie modern ist. Das Problem ist, es schluckt unheimlich viel Wasser und dann am besten noch irgendwie ein paar hundert Quadratmeter Rasen nebendran. Da geht einfach nur Wasser und Dünger drauf und das sieht vielleicht auf den ersten Blick für viele schön aus, aber es hat keinerlei Nutzen, null. Also da hat keine Biene was von, das ist nicht nachhaltig und das ärgert mich einfach sowas. Aber viele wissen das einfach nicht und machen es, weil es halt gerade modern ist und ich hoffe, dass das nicht mehr so oft in Zukunft nachgemacht wird. Ich denke, das erledigt sich eh irgendwann, weil
wegen der Wasserfrage.
Ja. Wegen der Wasserfrage, genau.
Wir haben ja auch schon die Hortensien, also nicht aufgegeben, aber zurückgeschraubt, beziehungsweise kaufen keine neu. Und die wir haben, die stehen alle im Schatten.
Ich sage auch immer, ich betreibe hier ja kein Hortensien-Bashing. Ich habe selbst eine im Garten und ich mag Hortensien total gern. Ich mag die Grenze im Herbst. Ich finde es super geil. Aber man muss sie standortgerecht pflanzen und eben nicht in einer Monokultur, sondern gemischt. Und wenn man irgendwie den restlichen Garten noch bunt bepflanzt hat, dann kann man von mir aus so viele Hortensien in die Ecken kleistern, wie man will. Ja. Ja, aber eben nicht nur.
Ja, genau. Ja, dieses Parkähnliche, ne? Ich glaube, das kommt ja auch so aus Großbritannien glaub, zum Teil oder so, ja. Ne? Und das sieht man dann bei ein, zwei.
Haben wir auch gestern gesehen beim Paddeln.
Ja.
Wir waren gestern paddeln und da waren so die ein oder anderen Gärten, die aussahen wie kleine englische Gärten oder wie kleine Golfplätze.
Ja, und manchmal auch ein Mix.
Wundervoll.
Ja, und das ist aber, und das macht halt aber auch verdammt viel Arbeit dann ja, letztendlich. Voll. Also diese Hortensien, die meisten stehen nicht so, da muss man dann erst irgendwie noch ein Gerüst runterfriemeln, dass die das überhaupt stimmt. halbwegs gut aussehen. Und ja, aber jedem das seine ja. und die kapieren es vielleicht dann auch irgendwann. Ich kann nur aufklären über meinen Blog und zeigen, wie es halt auch anders geht. Und ja, da kann man mir jetzt dann auch Arroganz vorwerfen. Von mir aus ist es mir jetzt auch mittlerweile ziemlich wurscht.
Du bist Spiegelbeste der Autorin. Es ist wurscht.
Ja, ist total egal. Ich habe jetzt Quoten auch. Ja, und genau sowas, wenn ich dann sowas sage, das steht dann direkt in der nächsten Nachricht drin. Ja, ja. Das Problem ist halt, die Leute, die setzen sich dann immer auf einen Punkt und das große Ganze wird aber dann irgendwie nicht gesehen, ja.
Ja, ja ich, also verstehe.
Aber das ist ja eigentlich überall so. Das, ja.
Ich habe jahrelang für einen veganen Lifestyle-Blog geschrieben.
Ich wollte gerade sagen, wollte ich jetzt gerade nicht sagen, die Veganer, weil das ist ja nochmal eine Extraklasse, aber ich wollte es gerade auf nachhaltiges Gärtnern angehen oder nachhaltig leben.
Oh, was wir keine schon für Ahnung. Nachrichten bekommen haben, weil Sobald wir nicht nachhaltig genug sind.
Weil wir Plastiktöpfe verwenden.
Okay. Das ist das, was ich auch mal angesprochen habe. Du kannst nie vegan genug sein. Mhm. Du kannst nie nachhaltig genug sein. Du kannst nie bio genug sein.
Absolut.
Es ist scheißegal. Du kannst machen, was du willst. Du bist nie genug. Ja,
ja. Das gibt es immer irgendwie.
Also ein Kommentar gestern unter dem Beitrag war, ja, hier über Hortensien hetzen, aber dann vor einem Bambus sitzen. Da dachte ich auch,
genau. Es gibt, genau, wenn man so eine Tür aufmacht, dann kommen halt ganz viele.
Kommen alle durch.
Laden die ihren Kram bei einem ab.
Aber ja,
absolut, deswegen, also ich finde es auch, und dann finde ich es auch schade, wenn man sich selber dann so Schranken setzt, ne, das habe ich dann manchmal, dass ich dann denke, oh, da reden wir lieber nicht drüber, weil dann kommen wieder 1000 Fragen und alle sagen wieder, was wir alles falsch machen. Und dann denke ich lieber so, ach, nee, doch nicht, behalte ich es für mich.
Ja, du willst lachen. Ich habe gestern in dem Moment, wo ich den Stuhl umgestellt habe, habe ich gedacht, scheiße, da ist jetzt der Bambus im Hintergrund.
Ja.
Direkt, da kommt garantiert direkt was.
Da kommt
in
was.
Dem Moment, ja. Und es ist aber auch so,
so ist es dann, ja.
Ja, manchmal müssen einem manche Dinge einfach dann egal sein, dann lebt es sich leichter, glaube ich.
Ja, genau. Also ich sage mal Teflon.
Genau.
Ja, so wie Angie, genau. Alles an Teflon einem Angie, genau.
Das ist alles an einem Abperlen.
Herrlich.
Ja. Was sind denn 5 Dinge, die ein Garten unbedingt braucht?
Schatten. Mhm. Das ist mein aller wichtigster Punkt. Ganz, ganz wichtig heutzutage. Deshalb einen guten Baumbestand. Das geht auch in Kleingärten. Siehe meiner. Bienenfreundliche Pflanzen natürlich. Wenn möglich, ich weiß, es ist schwer umzusetzen, aber es geht und ich zeige euch auch, wie es geht. Rund ums Jahr blühende Stauden im Garten. Und das letzte. Das ist jetzt schwer. wilde Ecken finde ich auch mittlerweile ganz wichtig. Das ist sowas, was ich am Anfang auch so gesagt habe, ich habe da keinen Platz für in meinem kleinen Garten und so. Und habe das total abgetan immer, weil ich habe da ganz viele Nachrichten gekriegt und habe dann immer gesagt, nee, ich habe da keinen Platz für. Aber ich meine, ich habe echt einen kleinen Garten und denn letztes Abends hier ein Igel mitten in der Stadt in meinem Garten rumgeflitzt und ich fand das so süß und dann dachte ich nur so, alles richtig gemacht.
Ja, richtig gut, Sonja. Ja, das ist so schön und das propagieren wir ja auch immer, ne? Also unser Garten ist ja mega groß dafür, dass wir einen Kleingarten haben, aber ne, die meisten, ich glaube, der deutsche Durchschnittsgarten ist 365 Quadratmeter oder 380 Quadratmeter oder so, da bist du ja noch gut dabei.
Ja.
Und aber ich glaube auch immer, es ist immer Platz. Ich habe auch als erstes, als wir hier in unsere Wohnung gezogen sind vor 2 Jahren, da war hier ein Trampolin und sonst nichts. Und da wurde uns gesagt, hier wächst nichts. Und dann habe ich als erstes mal so einen wilden Laub- und Sträucherhaufen angelegt. Und und es, also, und auch was bepflanzt, was halt wächst. Also man muss natürlich gucken, was wächst dann da. Ja. Und man muss es dann auch wollen, dass da was wächst.
Ja. Aber gut, die wollten halt nicht.
Die wollten das auch nicht so gern. Die wollten halt ein Trampolin und einen Rasen. Und der Rasen wächst hier nicht, weil es halt sehr schattig ist. Mhm. Und es so klassische Baustellen, Erde, so, ne? Da muss man halt ein bisschen was machen. Aber ich denke halt, es gibt für alles eine Lösung. Man muss halt so ein bisschen.
Ja, es gibt für alles eine Lösung, aber viele sehen halt auch so das Drumherum. Ich, also bei mir, ich werde total oft angegriffen wegen meiner Gabionen,
Stimmt.
Aber ich hatte da vorher eben Feuerdorn gehabt, der aber einfach nicht mehr zu bewältigen war. Also so 40 Jahre alter Feuerdorn, der innerhalb von einem Jahr ungefähr 2 Meter gemacht hat, in die Höhe und in die Breite. Also ich habe mich da teilweise echt schwer verletzt, den zu schneiden. Schneiden zu lassen hat uns an die 1.000 Euro im Jahr gekostet, wenn wir ihn haben schneiden lassen. Deshalb, also es hat einen Grund, warum wir den weggemacht haben. Und wir haben Linden hier stehen, die so viel Wasser geschluckt haben, dass der Feuerdorn kaputt gegangen ist. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja. Einen Feuerdorn klein zu kriegen, ist schon echt... Ja, und die Gabionen habe ich aufgefüllt und bepflanzt jetzt, die sind grün rundherum und also ich habe jetzt was geschaffen, was da wächst, wo Bienen dran sind und es funktioniert einfach jetzt so viel besser als vorher.
Ja, richtig.
Einfach schön. Mehr Grundlage habe dahinter.
Ja, das finde ich richtig gut, genau, und das ist eben genau das Ding, ne? Manche Elemente sind halt für einen total sinnvoll. Sichtschutz oder auch Lärmschutz. Und dann, wenn man kann halt eben auch eine Gabionenwand nachhaltig bepflanzen.
Absolut.
Ne? Also, dass man da Wachsen hat auf jeden Fall. Ja,
es geht tatsächlich.
Ja. Welche Pflanze ist denn deiner Meinung nach total unterschätzt, außer der Aster vielleicht?
Sedum. Also die Fetthenne, die hohe, finde ich, ist sowas, das ist die totale Einsteigerpflanze. Die kann man überall hinpflanzen, die wächst einfach und ich denke, also das ist so eine und die andere wäre auf jeden Fall Geranium, also der Storchschnabel. Da gibt es so viele Varianten und Sorten und der wächst halt echt auf Beton in manchen Variationen,
Ja.
Also muss man viel mehr pflanzen.
Das glaube ich auch. Also da haben wir auch ganz viel von. Wie du sagst, es gibt ganz unterschiedliche. Wir haben den in der Vollsonne, wir haben den im Schatten. Gibt für jeden. Für jeden Garten und für jede Verwendung einen Storchschnabel.
Für jeden Garten eben,
Ja, cool. Was sind denn deiner Meinung nach so Gartentrends, die aktuell so herumgeistern, neben den Hortensien vielleicht? Auch vielleicht welche, die du positiv findest?
Ich finde mittlerweile das total gut, dass viele das Bewusstsein gekriegt haben, dass eben trockenheitsresistente Pflanzen im Garten definitiv Sinn machen und dass man danach gucken sollte. Und was mich auch total gewundert hat, war jetzt im Sommer, dass viele tatsächlich davon abgelassen haben, den Rasen zu wässern. Das ist so ein Trend, was ich echt total cool finde und das ist spitze einfach. Also das, die sehen halt, dass es Sinn macht, das Wasser, wenn dann, auf Pflanzen zu setzen, die es auch noch brauchen. Aber gerade bei Stauden ist es ja so, wenn die 1-2 Jahre eingewachsen sind, die brauchen dann wirklich nur Minimalwasser, also wirklich nur lange Trockenheitsperioden. Also den Trend finde ich schon echt klasse, dass da ein Bewusstsein da ist, dass viele eben trockenheitsresistent pflanzen.
Was sind da deine liebsten Stauden neben Sedum?
Also tatsächlich viele Asternsorten. Da habe ich einige bei mir im Gepäck, die das super gut mit den Bedingungen mittlerweile klarkommen. Trockener Schatten ist ja so mein Steckenpferd, wo ich wirklich, also das, da haben ja viele Angst vor, aber ich habe sehr viel trockenen Schatten bei mir. Deshalb der chinesische Bleiwurz ist so ein Ding, was bei mir super schön wächst und total gut aussieht. Und der ist, glaube ich, auch noch nicht so bekannt.
Ja, Flori schreibt sich's direkt auch auf, weil wir haben hier auch trockenen Schatten und ich denke manchmal auch so, ja, da könnte noch ein bisschen mehr hin. Das ist manchmal zwischendrin noch nackig.
Also der ist echt, das ist eine ganz, ganz tolle Staude, die sehr, sehr wüchsig allerdings ist. Ja.
Das stört nicht.
Aber die ist von daher toll, dass die, ich glaube im Juli hat er jetzt angefangen bei mir blau zu blühen, also so ein Kobaltblau. Und der blüht bis in den Herbst rein. Allerdings färbt sich das Laub dann knallrot. Das heißt, du hast ein knallrotes Laub mit blauen Blüten. Es sieht irre, irre schön aus. Cool.
Brauchen wir.
Brauchen wir unbedingt.
Ja.
Cool.
Wieder was Neues.
Ja.
Schön.
Sehr schön. Und die dritte, hast du noch eine?
Die dritte, lass mich überlegen. Ich muss mal so meine Beete durchgehen.
Ja, genau. Ich sehe es gerade rattern. Oh, habe ich was
Spiel. Ich finde die Wolfsmilch tatsächlich auch ganz gut. Leider ist sie ja nicht ganz winterhart. Mhm. Da muss man einmal gucken. Es gibt winterhärtere Sorten, aber die wächst bei mir momentan auch echt super und kommt mit den Bedingungen auch total gut klar.
Ja, das ist auch was. Wir haben jetzt auch eine. Der Horst hat uns überzeugt.
Der Horst ist der Master auf Wolfsmilch. Ja.
Genau, der Horst und seine Wolfsmilch. Und jetzt, wir haben so einen Tauschtisch bei uns im Garten, im Kleingartenverein, und da waren jetzt welche drauf. Und jetzt haben wir uns getraut, weil, also unser Kleingärtner ist ja jetzt 3, da haben wir uns am Anfang, dachten wir so, oh, vielleicht doch nicht, die sind ja giftig, ne? Und die wollten wir dann nicht so losgehen.
Aber
dann
da haben wir diverse andere Sachen haben, die eigentlich noch viel, viel giftiger sind. Zum Beispiel Pfaffenhütchen oder Zaunwurz und Fingerhut, genau.
Fingerhut, genau, ja.
Und dann haben wir das mit ihm besprochen, ne, wo er dann überall hingehen darf. Und er fragt jetzt immer, bevor er eine Beere pflückt, fragt er immer, darf ich die essen, darf ich die essen? Und das finde ich okay. Er kann ja jetzt gut sprechen, weil dann kann er nämlich auch gut, ne, dann kann er gut zeigen, wo hat er was gegessen, wenn er vielleicht was isst. Und dann geht das ein bisschen, da habe ich ein bisschen mehr Entspannung so dabei. Und deswegen, aber ich finde die auch richtig schön und die blühen ja auch relativ früh, ne?
Ja, genau. Ja.
Und das ist echt, hat was. Also genau. Dieses rund ums Jahr
ist halt so was Frisches. Also ich habe halt sehr viel Lila im Frühjahr im Garten dann. Und das ist ja so ein Zitronen, also ich bin ja ein bisschen Gelbphobiker.
Ja, wir auch.
Aber das ist ja so, so ein Limettengelb, also eher so ins Grünliche rein. Und das in Kombination mit Lila sieht halt echt
lieb aus. Ja,
sieht richtig, richtig toll aus. Deswegen, also genau, stand auch schon länger auf unserer Liste. Und dann war es jetzt quasi da und wir so, ach komm, dann nehmen wir das. Also du.
Ja.
Ja,
also ich
habe auch eine Gelbphobie. Haben ja auch einige, mit denen wir so auf Instagram verbandelt sind.
Ja,
das
Problem sind, ist ja auch, und das wird mir auch immer so angekreidet, ja, also ich habe keine Gelbphobie in dem Sinn. Ich mache da ja halt, also manche verstehen meinen Humor auch nicht so ganz. Es ist halt auch oft so ein bisschen Ironie, was damit einfließt, aber naja. Also ich trage ja selbst sehr gerne gelbe Klamotten. Ich mag auch total gern gelb. Ich gucke mir gelb auch total gerne in anderen Gärten an. Bei mir ist das einfach der Grund, dass ich halt so ein bisschen Ruhe und ich sorge halt für Ruhe, indem ich mich auf ein bestimmtes Farbschema konzentriere, damit es nicht zu wild wird im Garten. Deshalb findet bei mir kein Gelb statt. Im Frühjahr allerdings schon.
Cool. Jetzt gibt es eine Runde Entweder-Oder mit Flori.
Genau.
Wow.
Frühling oder Herbst?
Herbst.
Wild oder edel?
Wild.
Tulpen oder Narzissen?
Narzissen.
Lieber Obst oder lieber Gemüse?
Anbau oder Essen?
Nee, Anbau.
Anbau.
Achso, Gemüse.
Alleingärtnern oder im Team?
Ja, allein.
Disteln oder Giersch?
Oh. Boah, das ist fies.
Disteln. Die blühen schon.
Also ist das jetzt, was ich schlimmer finde oder was ich besser?
Was du, wenn dann besser das findest.
Wenn, was weniger schlimm. Okay, dann Disteln, ja. Giersch ist die Hölle.
Nie wieder Beikraut jäten oder nie wieder gießen müssen?
Nie wieder gießen müssen.
Nie wieder Schnecken oder nie wieder Trauermücken?
Ich habe beides nicht.
Ah, stimmt.
Du Glückliche.
Schöner, trockener Garten im Weinbaugebiet?
Handschuhe oder Gartenhände?
Gartenhände.
Zierkirsche oder lieber echte Kirsche?
Ich hätte so gerne echte Kirsche, aber bei uns wächst das irgendwie nicht im Garten, deshalb Zierkirsche.
Mhm. Passt auch zu dem Japan.
Das stimmt.
Style. Jetzt blicken wir nochmal ein bisschen in die Zukunft. Jetzt ist ja die Gartensaison, jetzt haben wir September, jetzt ist sie ja schon quasi fast rum. Aber gibt es noch was, worauf du dich noch freust? Oder du schüttelst schon den Kopf?
Ja, da bist du ein bisschen schief gewickelt, was das angeht. Die Gartensaison ist, beim Ziergarten geht die jetzt erst richtig los in dem Sinne, nämlich die Pflanzsaison. Also jetzt im September, Oktober geht ja die Pflanzerei richtig los. Mhm. Und gerade im Oktober sollte man Gehölze pflanzen, weil eben dann die Niederschläge wieder ein bisschen stärker sind und der Boden feucht bleibt und das alles besser anwächst. Ja. Und bei mir, dadurch, dass das Klima hier halt so mild ist, ich pflanze eigentlich den ganzen Winter noch durch. Also meine Hauptumbauarbeiten im Garten passieren ab jetzt.
Oh ja.
Sehr bis gut. Ins Frühjahr rein.
Ich habe gehofft, dass du das sagst, weil wir gärtnern auch immer so schön bis in den Dezember, auch mit dem Gemüsegarten, aber auch Pflanzen, weil es hier auch relativ mild ist. Aber ich habe immer das Gefühl, alle sagen schon, oh, der ist vorbei. Alles
ja,
vorbei.
Nee, ja. Also gerade im Ziergarten ist es ja wirklich so, dass du jetzt anfängst, da Beete anzulegen. Ja. Und ich empfehle es auch total, das im Herbst zu machen. Gerade Neuanlagen, weil die haben dann den ganzen Winter durch Zeit tief zu wurzeln und haben den Niederschlag, man muss nicht gießen. Ja. Perfekte Zeit dafür.
Ja. Ja, das steht auch bei uns jetzt im Herbst an, dass wir mal unsere Beete entkrauten, aufräumen und im Herbst.
Was hast du als Projekt dir vorgenommen jetzt für den Winter oder Herbst?
Oh Gott, also wirklich, also eigentlich Riesenbatzen. Eigentlich wollte ich ganz viele Beete umbauen und vergrößern nochmal, aber wahrscheinlich komme ich da gar nicht dazu. Also bei mir steht als allererstes ein neuer Gartenzaun an. Den plane ich gerade zusammen mit einem Gartenbauunternehmen. Das ist wirklich ein größeres Ding, weil alles, was dahinter ist, dann wahrscheinlich auch neu bepflanzt werden muss, weil da wahrscheinlich ein Teil vom Grundstück noch ausgehoben wird. Also es ist wirklich eine Riesenbaustelle, es sind über 30 Meter hier. Und Gartenzaun, damit nicht gleich die Schreierei losgeht, ist ein ganz niedriger Zaun. Also unser alter weißer Holzzaun, der gibt gerade den Geist auf und der soll ersetzt werden. Und ich spiele tatsächlich aktuell mit dem Gedanken, mein Gartenhaus abzubauen. Auf dem Hügel oben, so bitter das auch ist, weil sich die Terrasse gesetzt hat und das komplett schief ist und ich kriege das nicht angehoben. Und spiele aktuell tatsächlich mit dem Gedanken, da oben ein Gewächshaus hinzusetzen.
Gute Wahl.
Ja, also, aber das sind auch so Hirngespinste. Ja, das sind so Sachen, das habe ich mit meinem Mann jetzt alles mal so ein bisschen durchgesprochen. Das ist natürlich ein Riesenprojekt. Also einmal das alte Ding abzubauen und es ist ja auch voll. Wir müssen mal gucken, wo das Zeug hinkommt, was da drin ist. Das ist ja nicht nur zur Zierde da. Und dann, also da ist eine Überlegung, ob wir das tatsächlich so angehen. Aber ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, ja.
Ja, krass. Da ist ja richtig was los. Ich dachte, du wolltest ein bisschen es ruhiger angehen lassen.
Ja. Versuch das immer, aber das ist, krieg das nicht so richtig hin. Also ich habe auch noch so viel im Kopf irgendwie, was ich noch machen will und dann, also ich kann ja auch keine Pflanzen wegwerfen. Jetzt sitzt an dem Gartenhaus sitzt ein wilder Wein, der so schön ist. Und dann habe ich schon überlegt, wenn ich das jetzt abbaue, dann buddel ich den aus und dann mache ich dann nochmal so einen Bogen vor meine Schattenterrasse, damit ich den da drüber ziehen kann.
Ja.
Das sind so meine Gedanken. Da kommt vom Hundertsten ins Tausendste.
Ach, stark. Und was denkst du so jetzt so in Richtung, wenn du jetzt denkst, so Ausblick in 10 Jahren oder so, dann sind ja auch vielleicht die Kinder aus dem Haus und schon groß. Was machst du dann mit dem Garten? Gestaltest du den noch völlig nochmal um?
Also völlig nicht, aber wir haben aktuell ja auch noch so einen Aufstellpool für die Kinder da drinne. Der kommt definitiv weg, also hoffentlich auch zeitnah. Und ich werde natürlich den Rasen entsorgen und überall Beete anlegen und dazwischen so Kieswege, das ist so das, was mir vorstellen will.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, aber genau. Dann ohne Kinder.
Ja, das ist alles noch Zukunftsmusik. Ja, ich werde auch total oft gefragt, warum machst du das denn nicht? Und sage ich immer, ja, hallo, ich bin hier nicht alleine. Mit 20 Dingen wird das alles ganz anders aussehen. Aber es ist halt einfach so, dass ich habe eine Familie und wir müssen gucken, wie das alles zusammenpasst dann.
Ja. Ja, und so hat man ja immer noch Dinge, auf die man sich dann nochmal freuen kann.
Genau so ist es. Das wäre auch schade, wenn man schon irgendwann einfach fertig wäre mit allem.
Ja, das ist ja zum Glück beim Garten so.
Der
ist
nicht ganz so.
Nie fertig.
Ja.
Oder kommt immer mit neuen Aufgaben.
Ja, oder so. Ach, wie schön. Ja, das waren schon unsere 33 Fragen, liebe Sonja.
Ja.
Ging ratzefatze rum, habe ich das Gefühl. Ja. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für Rede und Antwort, liebe Sonja. Und
sehr viel Spaß gemacht und war sehr interessant.
Ja, mir auch. Total, hat mir auch riesig Spaß gemacht. Mein erster Podcast.
Yay.
Sehr cool. Und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald mal wiedersehen.
Ich auch, ja. Ja. Schade, dass du bei Fulmari nicht dabei warst.
Ja, das war schade.
Stimmt. Nächstes Jahr. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Pflanzen und beim Zaunprojekt. Toi, toi, toi dafür.
Danke.
Bis ganz bald.
Bis
Vielen
dann.
Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja. Sehr gern.
Tschüss. Ciao.
Ja, das war eine richtig tolle Folge. Ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat mit der
Sonja. Ja, ich freue mich auch, dass es jetzt beim zweiten Anlauf geklappt hat, dass wir Zeit gefunden haben und das war ein sehr schönes Gespräch.
Ja, wir hatten nämlich schon mal einen Termin ausgemacht und dann hat es erst bei uns nicht geklappt, dann bei ihr wieder nicht und dann haben wir jetzt endlich zusammengefunden.
Ja,
so schön. Gutes Ding will Weile haben, sagt
man manchmal. Absolut, absolut. Manchmal muss man einfach ein bisschen sich gedulden.
Ja. Wie immer findet ihr alles, was wichtig ist, rund um Sonjas Buch und auch um die Pflanzen, die sie so empfiehlt und auch einige Lives, die sie gemacht hat, findet ihr verlinkt in den Shownotes als kleinen Service von unserer Seite. Und wenn ihr Fragen an Sonja oder uns habt, dann lasst sie uns doch gerne hier da beim Podcast. Stellt sie uns auf Instagram unter @einstückarbeit. Oder auf dem Blog unter www.einstückarbeit.de.
Ihr könnt dazu auch die Fragefunktion von Spotify nutzen.
Modern.
Und modern, ganz genau. Und wenn das euch jetzt auch so gut gefallen hat wie uns, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da bei Spotify oder bei Apple Podcast. Wir wünschen euch jetzt eine schöne Zeit und viel Spaß beim Hören.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.